Steigen heute gleich mit dem Bibeltext ein. Der steht bei Lukas im 19. Kapitel in den Versen 1 bis 10 und ich lese die neue Genfer Übersetzung. Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es gibt ein Kinderlied von Hella Heitzmann zu dieser Geschichte. Einige von euch kennen es vielleicht. Ich liebe es sehr, dieses Lied, und ich singe es euch deshalb vor. Ja? Komm runter, ruft Jesus, ich hab dich gesehen. Versteck dich nicht immer, wir wollen jetzt gehen. Ich will dich besuchen, wir reden dann mal. Was andere denken, ist uns ganz egal. Sie haben zusammen gelacht und geweint, gegessen, getrunken und dann war er wie befreit. Er wurde geliebt, ein neues Leben begann. Die Menge ist neidisch, sie kann's nicht verstehen. Was sagt man denn dazu? Mit dem will er gehen. Der ist doch ein Zöllner, Betrüger und Dieb. Wieso hat denn Jesus auch so welche lieb? Sie haben zusammen gelacht und geweint, gegessen, getrunken und dann war er wie befreit. Er wurde geliebt, ein neues Leben begann. Sie werden sich wundern, die Menschen am Zoll. Man kennt ihn nicht wieder, es ist wirklich toll. Er zahlt seine Schulden, die Kasse ist leer. Ist arm, aber glücklich, betrügt keinen mehr. Sie haben zusammen gelacht und geweint, gegessen, getrunken und dann war er wie befreit. Er wurde geliebt, ein neues Leben begann. Besonders den Refrain dieses Liedes liebe ich und ich freue mich schon darauf, wenn ich im Himmel mit Jesus zu Tische sitze. Das wird so cool und dann wird auch gar nicht mehr geweint, dann wird nur noch gelacht und das voller Freude. Ich will euch aber noch eine weitere Zollgeschichte erzählen. Sie steht bei Matthäus im 9. Kapitel, Verse 9 und 10. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Diese Geschichte wird auch im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel und bei Markus im 2. Kapitel so wirklich fast wortgleich erzählt, nur dass der Zöllner in diesen anderen beiden Evangelien Levi und nicht Matthäus heißt. Warum das so ist, ist ein Fall für die Theologen. Was den Geschichten gemeinsam ist, sind die Zöllner. Das Zollwesen war damals privatwirtschaftlich organisiert. Laut wissenschaftlichem Bibellexikon muss man sich unter einem Oberzöllner wie Zachäus einen, ich zitiere, wirtschaftlich potenten Unternehmer vorstellen, der das Recht, in einem bestimmten Gebiet Abgaben und Gebühren zu erheben, gepachtet oder vielleicht besser ersteigert hatte. Er musste nun seinerseits zusehen, dass er nicht nur auf seine Kosten kam, sondern auch noch einen Gewinn erwirtschaftete. Es war also nicht die angebliche Kollaboration mit der fremden Besatzungsmacht, der die Zöllner ihr schlechtes Image verdanken, sondern maßgeblich war dafür vielmehr ihr ökonomisches, also ihr wirtschaftliches Interesse, möglichst hohe Gebühren zu kassieren, denn jede Mehreinnahme wanderte in die eigene Tasche. Oberzöllner haben das Recht, solche Abgaben zu kassieren, entweder weiterverpachtet oder sie haben mit Angestellten gearbeitet, die das Geld für sie einkassieren mussten. Levi, der von Matthäus genannt wird, war also eher die Art Zöllner, die für einen Oberzöllner wie Zachäus arbeitete, also konkret Geld kassierte. Jesus begegnet diesen Menschen, die bekannt dafür waren, zu lügen und zu betrügen. Zöllner zu sein, war nicht an sich unehrenhaft. Als Zöllner verdiente man normal, legal, aber nicht so viel Geld und dieser Job erlaubte eben gute Nebeneinkünfte, weil man einfach mehr Zoll verlangen konnte, als offiziell gefordert war. Es gab zwar feste Tarife, wenn aber zum Beispiel ein Händler in die Stadt wollte, um seine Waren zu verkaufen, dann musste er durch den Zoll. Es gab so Marktzölle. Und der war darauf angewiesen, in der Stadt zu verkaufen. Also konnte der Zöllner ihn erpressen und sagen, ja, wenn du nicht bereit bist, die Gebühr zu zahlen, die ich jetzt hier verlange, dann kommst du halt nicht rein. Alle wussten, dass die Zöllner überhöhte Gebühren verlangten und sich die Differenz in die Tasche steckten. Aber was konnte man tun? Man musste ja in die Stadt. Zöllner waren deshalb Dieben und Räubern gleichgestellt. Da die Zolleinnehmer überdies im Dienst der heidnischen, also der römischen Besatzungsmacht standen und durch ihren Beruf viel Kontakt mit Nichtjuden hatten, galten sie auch als unrein. Von den Frommen wurden sie deshalb verachtet und gehasst. Zoll heute, hier zumindest, ist anders. Wir kennen nur noch Grenzzölle. Wenn wir von einer Urlaubsreise, vor allem aus einem Nicht-EU-Land kommen, dann müssen wir uns entscheiden, gehe ich bei Grün, nichts zu verzollen, oder bei Rot, ich habe was zu verzollen, durch die Absperrung. Und wir wissen aber, wie viel Tabak oder Alkohol oder was immer wir mitnehmen dürfen, dass es noch zollfrei ist und ab wann wir Gebühren zahlen müssten und wie viel das wäre. Hier in Hamburg kennen wir noch einen anderen Zoll, weil wir ja den Freihafen hatten. Und da gab es Zollkontrollen gefühlt sozusagen mitten in der Stadt, so wie auch in Jericho diese Marktzölle. Ich nenne euch jetzt mal einen Beruf, in dem auch so einiges an betrügerischer Bereicherung stattfindet, wo ihr das wahrscheinlich nicht vermuten würdet. Das ist Pflegepersonal in Krankenhäusern. Meist geht es da jetzt nicht um große Beträge, sondern eher um kleine. Aber einige haben auch richtig einen kleinen Nebenverdienst. Als ich damals meine Ausbildung zur Krankenschwester machte, hieß es klipp und klar von so manchen Kollegen, wer im Krankenhaus arbeitet und sein Pflaster in der Apotheke kauft, ist selber schuld. Ja? Und diesem Satz habe auch ich zugestimmt und mich fröhlich an den Artikeln des persönlichen Bedarfs für zu Hause bedient. Ich hatte gar kein Unrechtsbewusstsein, denn schließlich habe ich jede Menge Überstunden gemacht, die nicht bezahlt wurden, und richtig reich wird man als Krankenschwester ja nun sowieso nicht. Und ich war auch noch Diakonieschwester und wir Diakonieschwestern bekamen weniger Geld als die sogenannten freien Schwestern, die vom Haus angestellt waren. Also war es doch nur gerecht, dass man sich, einen kleinen finanziellen Ausgleich schaffte, oder? Mal waren es Pflaster, mal eine Schere oder ein Skalpell, mal Spritzen und Kanülen. Alles Dinge, die nicht an sich super teuer waren, aber die mir definitiv nicht zustanden. In meinem Vertrag stand nicht, dass Überstunden damit bezahlt werden. Das stand da nicht. Und die ganz schlimmen Finger, das waren dann eher nicht Diakonieschwestern, das waren dann schon echt auch nochmal andere Leute, die ganz schlimmen Finger haben Tabletten mitgenommen und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und das war dann echt nochmal eine Stufe höher in der Kriminalität. Und ich bin sicher, dass diese Leute wussten, dass es nicht in Ordnung war, was sie machten. Während wir bei unseren kleinen Vergehen häufig eben gar kein Unrechtsbewusstsein hatten. Zurück zu den Zöllnern. Die waren zu Jesus-Zeiten wahrscheinlich fast alle gierig und betrügerisch. Und alle wussten es, aber keiner konnte etwas dagegen tun. Man war ihnen ausgeliefert. Wie geht Jesus mit diesen Männern um? Er begegnet den Männern mit Liebe. Ich finde das höchst erstaunlich. Er lässt sich von ihnen zum Essen einladen oder er lädt sich selbst ganz frech ein und signalisiert damit, dass er keine Berührungsängste hat. Jesus hat keine Angst, sich zu verunreinigen. Er ist bei diesen Männern zu Gast und er isst mit ihnen und trinkt mit ihnen. Er stellt keine Bedingungen. Er hätte ja sagen können, du bring mal erstmal dein Haus in Ordnung und hör mal auf, die Leute zu betrügen und dann komme ich vielleicht bei dir zum Essen. Hat er aber nicht. Er geht einfach hin zu diesen Betrügern, den Unreinen, und es wird ja noch eins obendrauf gesetzt. In dem Matthäustext steht, viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm, Jesus, und seinen Jüngern an dem Essen teil. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, die waren auch noch da. Und Jesus hat seine Jünger mitgebracht und es war also ein großes, spontanes, schönes Fest, was da mal eben passiert. Außenstehende haben bei dieser Konstellation wahrscheinlich eher an ein Gelage gedacht als an eine Evangelisationsveranstaltung. Sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas wird berichtet, dass die Leute verächtlich über Jesus sagten, er sei ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Sie konnten nicht verstehen, dass Jesus solche Menschen liebte. Aber seine Einkehr bei Matthäus oder Levi und bei Zachäus, das waren genau keine Gelage, sondern Evangelisationsgelegenheiten. Eine Gelegenheit, Menschen mit dem liebenden Vater im Himmel bekannt zu machen. Und es ist genau diese Liebe, die alles verändert. Jesus hat diese korrupten Männer bedingungslos angenommen. Er kam zu ihnen ins Haus und hat ihnen Würde gegeben, indem er ihre Gastfreundschaft annahm. Er war sich nicht zu schade, er hat sich nicht über sie gestellt, sondern er ist ihnen auf Augenhöhe begegnet und hat sie angenommen. Kein Vorwurf, keine Bedingungen. Jesus begegnet ihnen von Mensch zu Mensch und hört sich an, was sie zu erzählen haben. Es fängt an mit dieser bedingungslosen Annahme. Mit dem mit den Menschen sein, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Damit fängt es an. Es wird nicht berichtet, dass Jesus Zachäus gesagt hätte, dass er sein Leben ändern muss, dass er nicht mehr betrügen soll oder weniger gierig sein muss. Wir wissen nicht, ob das überhaupt ein Thema war an diesem Abend. Berichtet wird, dass Zachäus sein Leben ändert. Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich es ihm das Vierfache zurück. Eine solche Umkehr wird bewirkt, wenn man bedingungslose Liebe erfahren hat. Gott begegnen verändert Leben. Zachäus bleibt Oberzöllner, aber nun unter anderen Bedingungen. Arm aber glücklich, heißt es in dem Kinderlied, was ich euch vorgesungen habe. So kann man sich Zachäus Berufslaufbahn eventuell vorstellen. Vielleicht war er auch nicht arm. Die Hälfte seines Vermögens den Armen gespendet. Ja, er war so reich, vielleicht war er hinterher immer noch ganz gut zu Fuß. Und wahrscheinlich blieb auch noch genug übrig, als er denen, die er betrogen hatte, das Vierfache zurückerstattet hatte. Von Zachäus wird nicht berichtet, dass er Jesus nachfolgte. Er nennt ihn Herr, aber es wird nicht gesagt, dass er wirklich Jünger wurde. Er konnte sich vielleicht nicht entschließen, ein Jünger zu werden. Trotzdem hat sich sein Leben durch die Jesusbegegnung stark verändert. Er handelte danach ethischer als vorher. Bei Matthäus bzw. Levi wird die Veränderung drastischer. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Erst danach essen und trinken sie zusammen. Matthäus wird von Jesus aufgefordert, ihm zu folgen, und er tut es sofort. Er wird einer der 12 Jünger. Auch die anderen Jünger beruft Jesus auf diese Weise. Er sagt ihnen, sie sollen ihm nachfolgen, und sie lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Das ist das, was Jesus eigentlich will. Echte Nachfolger. Eine Begegnung mit Jesus kann selbst für Leute wie Zachäus, die kein ganzes Jahr zu Jesus finden, lebensverändernd sein. Aber Jesus will nicht, dass wir nur ein bisschen verändert werden. Ein bisschen ehrlicher, ein bisschen netter. Sondern es geht um eine komplette Neuwerdung. In der Auslegung zu dem Vers der Berufung von Matthäus bzw. Levi, der am 3. Mai in den Losungen war, heißt es: Jesus will keine Zuschauer, sondern Nachfolgerinnen und Nachfolger. Jesus will keine Passivmitglieder in einem Verein, sondern aktive Christinnen und Christen in seiner Gemeinde. Jesus will keine Sonntagsgläubigen, sondern Leute, für die er die Mitte ihres täglichen Lebens ist. Jesus will keine halben Christen, sondern Menschen, die ihm ganz vertrauen und ihr Leben mit ihm gehen. Denn der Glaube ist kein Hobby, keine Nebenbeschäftigung. Das Wort nachfolgen heißt für uns hinterhergehen. Wir müssen also gar nicht lange nach dem Weg Ausschau halten, den wir zu gehen haben. Wir können entdecken, wo Jesus mit seinen Worten und Taten lebt, und uns dorthin aufmachen. Für viele klingt das nach Verzicht und Entbehrung. Und das ist schade. Denn der Weg von Jesus ist immer ein Weg in die Befreiung. Zum Beispiel in den befreienden Raum seiner Vergebung. Sein Weg führt von Neid und Missgunst in den entlastenden Bereich von Heilung und Liebe. Er führt von mir als Besserwissender zu mir als Friedfertiger. Für diesen Weg braucht es keine theologische Ausbildung, sondern das Vertrauen in ihn. Als Zöllner war Matthäus kein unbeschriebenes Blatt, aber wir haben alle keine weiße Weste. Dennoch lädt Jesus uns ein, seinen Weg mit ihm zu gehen, so wie wir sind, mit den Gaben, die wir haben. Freuen wir uns, denn wir sind dabei nicht allein. Viele sind mit Jesus unterwegs und wir als Gemeinde gehen gemeinsam. Wir können uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um neue Gesetze. Es geht nicht um Regeln. Es geht nicht einmal in erster Linie um neue Werte, sondern es geht um eine komplette Neuschöpfung durch Jesus. Es geht darum, das immer wieder zu ergreifen, indem wir uns selbst und den Geschwistern das zusprechen. Wir können uns auch immer wieder gegenseitig Gottes Liebe zusprechen. Gott ist für uns da. Er ist für dich, für mich, für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns da. Seine Liebe gilt dir, mir, uns. Er sieht uns, er kennt uns und er liebt uns. Es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, denn nur durch diese unbedingte, also bedingungslose Liebe können wir neu werden und wirklich anders als der Rest der Welt. Um diese Liebe zu empfangen, müssen wir Gott unser Herz immer wieder hinhalten und uns von ihm lieben lassen. Lass dir das täglich zusprechen, dass du wunderbar gemacht bist, dass du genau so gewollt bist, wie du bist, und dass du nichts tun kannst und es nichts gibt, was Gott von seiner Liebe zu dir abbringen könnte. Wenn wir diese Liebe wirklich tief in unserem Innern spüren, dann können wir gar nicht anders, als mit Liebe zu antworten. Liebe zu Gott, Liebe zu uns selbst und Liebe zu unseren Nächsten. Jesus nachzufolgen, das heißt, die zu lieben, die nicht liebenswert erscheinen, wie die Zöllner und anderen Sünder. Es heißt, mit denen zu essen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die von den Gutbürgerlichen oder Spießbürgerlichen schief angeguckt werden, wie die Huren und die Homosexuellen, die Ausländer, die Alleinerziehenden, die Arbeitslosen, die Andersseienden. Ihnen gilt die Botschaft Gottes ganz besonders. Ich bin für dich da. Meine Liebe gilt dir. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich liebe dich. Folge mir nach, sagt Jesus, und werde ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Gib die Botschaft der Liebe und des Friedens weiter, so wie du sie empfangen hast. Amen.